Das Jazzgespräch. Und hier sind wir.
Und hier sind wir. Servus, Dieter.
Servus, Stefan.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, auch von mir servus an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie werden immer mehr. Was man an den zahlreichen Plattenverkäufen sieht, die sprunghaft hinaufsteigen in diesem Genre.
So, hast du da Statistiken drüber?
Das ist ja verständlich. Ich führe über alles Statistik.
Über alles, okay. Da muss ich aufpassen. Du, was macht man heute?
Naja, heute werden wir uns dem Thema Prog-Rock zuwenden, Progressive Rock, weil mich das in den letzten Wochen ganz stark beschäftigt hat und ich für mich persönlich entdeckt habe, dass das eine ganz große Lücke ist eigentlich, die ich aufgerissen habe in meiner Musikhörgeschichte. Ja, das ist es.
Ich glaube, die Lücke ist noch viel, viel größer, als du ahnst, weil immer wenn ich meine Mint-Magazine aufschlage und dort die Plattenkritiken lese, da gibt es sehr viel Prog-Rock, die da beschrieben werden und kritisiert werden. Und die Bands kenne ich alle nicht. Das sind natürlich alles neue Prog-Rock-Bands, never heard. Muss auch sagen, interessiert mich auch nicht. Deswegen vielleicht auch gleich zu Beginn der wesentliche Hinweis auf unsere Einschränkung. Wir beschäftigen uns mit Prog-Rock der 70er Jahre. Ist das richtig?
Bin ich ganz bei dir. Wir beschäftigen uns, wenn man es eng nimmt, sogar fast mit Prog-Rock der ersten Hälfte der 70er Jahre. Da ist nämlich eigentlich alles, was ich für als ganz wesentlich erachte, ist da schon entstanden. Ich habe mir dann auch die Gedanken gemacht, was könnten die Gründe gewesen sein für diese eigentlich durchaus sehr eng abzirkelbare Richtung. Aus meiner Sicht ist das nämlich in Wirklichkeit alles in England entstanden. Vieles, wir haben über das ja auch schon diskutiert, Stefan, vieles, was auch im weitesten Sinne Prog-Rock ist, aber aus Amerika kommt, ist wahrscheinlich unter dem Label Jazz-Rock oder Blues-Rock oder Soul-Jazz oder ähnliche Sachen genauso gut aufgehoben. Und wenn man das Ganze auf England konzentriert, dann ist es ja fast sogar noch stärker lokalisierbar. Dann ist es nämlich in Wirklichkeit die Canterbury-Scene, die da eigentlich der Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte ist. Und ja, also ein lokaler Markt, wo sich einzelne Musikgruppen, die sich teilweise auch durchaus untereinander mitgliedertechnisch ausgetauscht haben, extremst kreativ gewesen sind und einen riesigen Kosmos aufgerissen haben, der mich wirklich schon sehr gefangen genommen hat.
Du hast ja da offensichtlich mehr beschäftigt als ich und hast auch das Thema vorgeschlagen. Und deswegen gleich die Frage, was ist denn die Canterbury Scene?
Naja, die Canterbury Scene ist im Grunde genommen eine Musik-Clique, könnte man fast sagen, die eben um das Örtchen Canterbury in Großbritannien herum entstanden ist und die im Wesentlichen, naja, sagen wir es jetzt einmal durchaus mit dem Begriff, den ich gerade genannt habe, Jazzrock sozusagen gemacht hat. Ich glaube nämlich, dass diese ganze Geschichte sehr wohl eine Antwort war auf die große Entwicklung im Jazz in Amerika, sagen wir mal, die durchaus auch und vielleicht sogar originär von Miles Davis ausgegangen ist mit seiner In a Silent Way Einspielung 1969, wo er wirklich abgebogen ist in den Jazzrock oder in die Fusion Music und ganz, ganz viel Aufruhr erzeugt hat dabei, sage ich mal, in der gesamten Musikwelt. Und eine der Antworten, die dann gegeben wurden, ich sage mal in Großbritannien, eine der vielen Antworten, die dort gegeben wurden, ist das Entstehen der, sagen wir mal, der Canterbury Scene, und das Progressive Rock im engeren Sinne, wie ich ihn verstehen würde.
Gut. Typische Vertreter der Canterbury Scene. Du wirst sicher jetzt
ja,
gleich jemanden haben, mit dem wir starten.
Ja, also ich meine, ob man mit denen, start mal mit denen, sind mir in den letzten Wochen auch sehr ans Herz gewachsen. Klassischer Vertreter der Canterbury Scene ist die Gruppe Caravan.
Caravan. Gut, erzähl mal was von Caravan. Du hast ein was vorgeschlagen. Was hast du vorgeschlagen für ein Album? Jetzt muss ich direkt schauen. Hatte ich vergessen. For Girls Who Grow Plump in the Night. Das habe ich genau nicht gefunden. Ist das überhaupt ein Album oder war das nur ein Titel?
Es ist ein Titel, du hast es nicht gefunden. Das ist lustig, weil es findet man eigentlich durchaus.
Es ist ein Titel, also kein
Album. Nein, es ist ein Album. Es ist ein Album. Es ist eines der beiden Alben, die ich sozusagen quasi für nahezu unverzichtbar halten würde, wenn man sich mit diesem Thema in irgendeiner Weise beschäftigen möchte. Das ist im Jahr 1973 entstanden und ist sozusagen quasi der gleich hochwertige Nachfolger des ersten großen bahnbrechenden Albums dieser Gruppe, das im Jahr 1971 entstanden ist, In the Land of Grey and Pink. Beide aus meiner Sicht unverzichtbar, wenn man sich dafür interessiert, und beide auf einem extrem hohen musikalischen Niveau. Und ich habe mich dann entschieden, sozusagen quasi es auf unsere Hörliste zu setzen, die vor Girls Who Group Plump in the Night, weil sie im Grunde in Summe gesehen die konsistentere, durchgängigere Linie hat. Das ist nämlich In the Land of Grey and Pink ist teilweise auch balladenhaft, wunderschöne Balladen, aber For Girls Who Grow Plump in the Night ist so richtig, wenn man sich da reinhört, dann weiß man, was Progressive Rock eigentlich ist. Insbesondere eben in der Canterbury Scene. Du hast nicht reingehört, Stefan, das ist aber echt schade.
Ich habe das Album nicht gefunden. Ich habe andere Dinge gehört. Es hat mich auch nicht gepackt, aber ich kenne Caravan ja auch nur vom Namen her und ich muss ehrlich sagen, jetzt nach der Vorbereitung kenne ich sie kaum mehr. Kannst du zu der Band noch irgendwas sagen? Wie lange hat es gegeben?
Ja, also ich meine, vom Prinzip her sind die Mitglieder, insbesondere der Robert Wyatt und der Kevin Ayers, Robert Wyatt an den Drums und
Ayers, jetzt,
Sänger, das sind die eigentlich späteren Soft Machine Gründer. Und vor ihrer Softmachine-Zeit haben sie mit dem Pye Hastings an der Gitarre und dem Dave Sinclair an der Orgel eben ihre wirklich großartigen Werke eingespielt. Es fielen mir sicher noch mindestens 2-3 gleichwertig gute ein, aber lassen wir es dabei bewenden, sonst wird das Ganze jetzt so uferlos. Mhm. Aber diese beiden, Stefan, sollst du auch unbedingt bewusst anhören.
Die Plattmeister. Ja, ich denke, Kevin Ayers habe ich sogar ein Solo-Album. Das ist ein Live-Album. Mhm. Oder mit verschiedenen Leuten, unter anderem Brian Eno, kooperiert. Mhm. Dass er von Caravan stammt, das war mir bis jetzt nicht bewusst. Und dieser sehr, sehr mysteriöse Robert Wyatt hat in seinem Leben viele, viele Soloplatten gemacht. Das ist, glaube ich, ein Övre, das sich erst erschließen muss mir. Aber ich habe mir vorgenommen, das einmal zu tun. Der wird also wirklich als der Mystiker der englischen Rockmusik immer wieder bezeichnet. Ich glaube, er ist auch gestorben mittlerweile. Ich kann mich nur erinnern an seine Fotos, also oder an Fotos von ihm mit so diesen Rauschebärten. Also er war wirklich ein seltsamer Typ. Mhm. Wenn du auf Caravan stehst, dann kann ich dir jetzt was empfehlen.
Bitte gerne.
Es ist gerade rausgekommen, eine Limited Edition von Who Do You Think We Are? Und zwar ist es eine Box mit 35 CDs plus DVD plus Blu-ray um 300 €. Also 37 Tonträger insgesamt. Ja. Alles, was so in den Archiven herumgelegen ist.
Man hört es nicht, wenn man mich sehen könnte, würde man mich zynisch grinsen sehen, weil 35 CDs kaufe ich mir selbst dann nicht, wenn die beste Musik aller Welten drauf ist, weil wir gerade im Gespräch zuvor festgestellt haben, die CDs
was von tot. Wenn es Miles Davis irgendwelche forgotten Recordings wären, ja.
Nein, also CD ist irgendwie nur dann, wenn ich etwas unbedingt brauche und sicher bin, dass es in den nächsten 5 Jahren nicht auf Vinyl raufkommt, sonst warte ich lieber drauf.
Ja, ist auch limitiert auf 2500 Exemplare. Musst du mal anbringen. Mhm. Ich glaube aber, das wäre auch auf LP unmöglich. Ne? 35 CDs, das sind 70 Platten ungefähr. Ja, also ja. Wer kauft sowas? Ja? Und wie viele Platten sind dann zum Austauschen?
Ja, na, was momentan überhaupt der Markt ist an Compilations zu den unterschiedlichsten Ideen und Gruppenkombinationen, ist abenteuerlich, sowohl CD als auch Vinyl. Wie soll man sagen, so abenteuerlich das ist, so schön ist es natürlich für uns, weil ganz, ganz viele Sachen, die, ich sage mal, die längsten Jahre nicht erwerbbar waren, und wenn man es dann irgendwo auf Plattenbörsen am Secondhand-Markt gekriegt hat, dann waren das meistens ziemlich abgegriffene Exemplare, und jetzt kommen ganz, ganz viele Platten, speziell übrigens auch aus dem Bereich Prog-Rock, wieder heraus, und zwar dankenswerterweise wirklich how the originator meant it, also wie sie von den Meisterinnen und Meistern damals gedacht waren, und auch wirklich liebevoll wieder in den Covers, die sehr original getreu restauriert wurden. Ich habe mir jetzt gerade vor kurzem die Joy Division, die Unknown Pleasures, gekauft, und die ist wirklich genau in demselben Ripple-Cover, in dem sie damals gemacht wurde. Und wie gesagt, auf der Progressive Rock Scene, wie ist eigentlich alles, was du da kriegst, mit den ganzen Inner Sleeves und mit irgendwelchen Beilagen, das wird alles wieder nachgedruckt, großartige Geschichte. Mhm.
Okay, so jetzt zum Caravan. Mach mal weiter auf deiner Liste.
Naja, also die nächsten, die ich auf meiner Liste hätte, wäre die Gruppe Camel, die ja durchaus auch für die, die sich damit beschäftigt haben, sattsam noch in Erinnerung, ist eben durch dieses klassische Kamel, das sich dadurch durch die auch die Covers der, ihrer Platten in den ersten Jahren durchzieht. Auf der zweiten, der Mirage aus dem Jahr 1974, ist sogar wirklich das Original Camel-Zigarettenpackerl, mehr oder weniger cartoon-technisch ein bisschen abgebildet.
Ja, ist aber genauso weniger Kamel wie auf der Zigarettenpackung. Ne? Ist ja ein Dromedar.
Ja. Na, whatever. Das soll uns jetzt aber, ich glaube, die Ausflüge in die Biologie würden uns jetzt zu weit wegführen. Ich persönlich habe für meine Liste ihre erste LP mit dem trocken klingenden Namen Camel gewählt. Hast du reingehört?
Habe ich reingehört. Das ist auch für mich, das passt auch in die Liste. Muss ich mir noch genauer anhören. Allerdings diese Mirage, die du gerade erwähnt hast und die ich mangels Verfügbarkeit eben in die Playlist reingenommen habe, also mangels Verfügbarkeit des ersten Albums, da habe ich mir schon schwer getan. Das war schon fast ein bisschen ein bisschen folkig, und das ist nicht mein Ding. Also ich glaube, die sind vom Prog-Rock, ich habe es nicht weiter verfolgt, aber auch relativ schnell wieder weg, oder? Nach dem ersten Album.
Nein, nicht
das
wirklich.
Das zweite war nicht wirklich mehr Prog-Rock.
Doch. Also das ist, also zumindest ist, wird es von den Fachleuten sogar als eines der wichtigsten Prog-Rock-Alben gesehen. Das
okay,
Album Mirage.
Da stimme ich den Fachleuten nicht zu, aber lassen wir es mal so dahingestellt. Ja.
Na, ganz im Gegenteil, finde ich gut. Geht mir nämlich auch so. Der zeigt aber auch, das ist selbstverständlich, das haben wir eh schon oft gesagt, dass dieses Kategorien über gewisse Platten oder über Musik im Generellen drüber zu stülpen, eine Sache ist, die im Nachhinein von den Rezensenten und von uns, wie wir halt als Menschen sind, ständig alles kategorisieren zu müssen, gemacht wird. Der Musiker denkt sich wahrscheinlich seltenst, so Jungs, Kolleginnen, Kollegen, jetzt setzen wir uns hin und machen eine Prog-Rock-Platte, sondern man macht halt die Musik, die man mag, und eingeordnet wird sie später, und das sind dann fließende Grenzen, und dann sozusagen quasi wundert man sich oder beschwert sich gar, wenn dann der Musiker gewagt hat, irgendwo bei der Folgeplatte aus diesem Genre auszubrechen und was ganz was anderes zu machen. Also ja, du hast recht. Aber gerade Camel ist eigentlich mit allen Platten, die so zwischen 73 und 78, sage ich mal, gemacht wurden. Das ist Camel, Mirage, The Snow Goose, Moon Madness, Rain Dances und Breathless. Jetzt haben wir sie durch. Die sind eigentlich alle sehr, sehr eng dem Prog-Rock zugeordnet und auch im Grunde genommen alle hörenswert. Mehr ist dann eigentlich fast zu der Gruppe schon gar nicht mehr zu sagen.
Ja, das ist eh schon ziemlich viel gewesen. Also für meine Begriffe. Gut. Dann darf ich dich bitten, weiter zu machen, weil, wie gesagt, zu den ersten beiden Bands, ich kann nicht wirklich was beitragen, aber ich glaube, jetzt kommen dann Bands, wo ich mehr dazu sagen kann.
Na, das würde mich freuen. Dann schießen wir los mit Yes, die vielleicht sogar die Prog-Rock-Partie itself ist, ist auch mit ihrem Cover-Artwork, das vom Roger Dean gemacht wurde, berühmt geworden, unter anderem berühmt geworden oder auch berühmt geworden. Die Musik selber ist nämlich genauso würdig gewesen. Und ich erinnere mich noch gut daran, ich bin in der Zeit damals als junger Bub mit meinen Eltern und meiner Schwester in London gewesen. Und damals, da sind natürlich auch gerade Pink Floyd ganz groß rausgekommen mit den Dark Side of the Moon und Wish You Were Here. Aber zugepflastert war ganz London damals eigentlich mit der Artwork von Roger Dean. Das hat man damals auf diesen Postern, diesen A3-Postern oder sogar A2-Postern, die man damals kaufen konnte. Das war gerade in Mode. Da waren die Poster und die Sticker in Mode. Und an jedem Eck von London hast du einen Sticker-Shop gehabt und einen Poster-Shop. Und da war der Roger Dean allgegenwärtig. Und auch Yes in Wirklichkeit mit ihren Albumcovers. Und ich konnte damals, ich gestehe es, und lange Zeit danach mit Yes wenig anfangen. Und erst in den letzten Monaten, muss ich gestehen, hat sich die Musik von Yes mehr erschlossen. Und ich persönlich habe jetzt für unsere Liste gewählt, ihre Platte aus dem Jahr 1973, Tales from Topographic Oceans, wobei das die sicher am wenigsten zugängliche ist, aber deswegen spannend, weil sie eben einen bunten Mix aus sehr, sehr lässigen Melodien hat und dann sehr, sehr schrägen orchestralen Stücken, die sehr, sehr spannend sind und die auch die Community, auch der Yes-Fans durchaus gespalten hat. Wie geht's dir damit?
Also mit Yes grundsätzlich super. Ich bin ja Yes-Fan seit Beginn an. Ich hatte eins meiner ersten Platten war Yes Songs, also das ist dieses Triple Life Album, das habe ich jetzt noch. Ja. Habe es dann irgendwann einmal auf CD nachgekauft, weil ich glaubt, ob das klingt besser, aber stimmt eh nicht. Es ist halt kompakter zum Anhören und einfacher, als wenn man 6 Plattenseiten umdreht. Und das Cover ist ja auch, nachdem es sehr schwere Platten drinnen sind und die Platte alt ist, fällt das irgendwann auseinander. Also man schont es dann und nimmt es nicht mehr in die Hand, das meine ich damit. Ja. Mhm. Ich habe dann irgendwann als Jugendlicher irgendwann einmal noch einen Verlegenheitskauf in einem Plattengeschäft gemacht, damals in einem kleinen Geschäft in Linz, wo ich damals Platten gekauft habe, weil ich halt nichts anderes gefunden habe. Das war Going for the One aus 1977. Die Platte habe ich nicht mehr. Was natürlich schade ist, jetzt retrospektiv betrachtet, aber das hat dir aber nie gefallen, so besonders. Ja. Irgendwann habe ich es wieder abgegeben. Mhm. Aber später dann sind dann Dinge dazugekommen, wie das Yes-Album, das war das zweite, glaube ich, von ihnen, Close to the Edge im Stephen Wilson Remix. Ja, super Album. Was noch auf der Liste steht, ist Fragile, ist im Moment überhaupt nicht zu bekommen, 1971, und Time and the World aus 1970. Gerade aber Tales from the Topographic Oceans finde ich von dieser ganzen Reihe, die ich jetzt aufgezählt habe, also erste Hälfte der 70er Jahre, ist es für mich das schwächste Album. Das ist für mich, da ist nichts drauf, was ich unbedingt hören muss, ja, bis auf dieses eine Stück, ich kann es gleich sagen, das habe ich nämlich dann auch in die Playlist genommen, Ritual, Nous sommes du Soleil. Das ist ein schönes Stück, dauert 21 Minuten. Mit dem Rest kann ich wenig anfangen, muss ich sagen. Ja. Aber ja, grundsätzlich ist Yes absolut Prog-Rock par excellence. Und es müsste eigentlich ergänzt werden durch das eine oder andere Soloalbum von Rick Wakeman, der Keyboarder von Yes. Der hat sich beschäftigt mit der Frühgeschichte auf Platte, nämlich The Myth and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. Das ist ein Album, das ich sehr, sehr früh schon gehört habe, mit 14 oder so bei Freunden, Älteren. Das habe ich irgendwann einmal dann gekauft. Dann die Henry the Eighth oder Six Wives of Henry the Eighth. Das ist auch so ein Solo-Album. Das ist alles aus dieser ersten Hälfte der 70er Jahre. Und das passt alles wunderbar in dieses Genre. Und ich muss sagen, das hat vielleicht ein, zwei Jahrzehnte gegeben, wo ich mir das nicht anhören konnte, aber jetzt könnte ich es wieder. Mhm. Also das kommt wieder, sagen wir es einmal so. Ja. So wie zu Yes, ja.
Also ergänzen möchte ich dazu noch, du hast eigentlich im Grunde genommen auch, was ihr Övre betrifft, alle schon sehr schön abgerundet. Close to the Edge ist einer, glaube ich, der meistgeschätzten, und auch, es gibt ja diverse Rankings natürlich, bessere und schlechtere, aber in einem Ranking, das ich durchaus für sehr seriös empfunden habe, wird, glaube ich, Close to the Edge als das beste jemals produzierte Prog-Rock-Album bezeichnet oder bewertet. Was ich spannend finde am Progrock ist, dass er irgendwie so ein Bindeglied ist zwischen dem klassischen Jazzrock, der für mich eher in Amerika angesiedelt ist, und am Ende des Tages dann eigentlich dem Musical. Weil immer wieder ist es mir bei den Progrock-Platten, die ich in den letzten Monaten gehört habe, so gegangen, dass ich mir denke, naja, wenn ich jetzt quasi sozusagen die Augen zumache und das Hirn wirklich nur frei floaten lasse, dann erinnert mich das alles ein bisschen so an die Musicals, die meine geschätzte Frau so gerne hört und die ich eigentlich zum Davonrennen finde. Ob das jetzt das Phantom der Oper ist oder was immer, was da also gerade produziert wurde, Cats und all diese Dinge. Also Van der Graaf Generator fällt mir ein, eigentlich auch klassischer Prog-Rock. Gerade die sind in der Art, wie sie singen, ganz nahe am Musical dran. Aber das hat sicher auch was damit zu tun, dass eben der Progressive Rock sehr opernhafte Musik macht. Also sozusagen quasi Musik, die auch wirklich Kraft ihres Ausdrucks eine Geschichte erzählen kann und nicht nur 3 bis 4 Minuten lang unterhalten soll.
Vielleicht soll man bei der Gelegenheit einmal versuchen zu definieren, was Progrock eigentlich ist, zumindest für uns.
Naja, wie gesagt, ich habe jetzt da eh schon vielleicht ein bisschen was in den Talon hineingeworfen und am Anfang eh schon erwähnt. Ich glaube, es ist ein bisschen die Antwort gewesen, insbesondere des Kontinents, wie immer natürlich, vor allem in Großbritannien, die Interpretation der modernen Fusion-Musik, wenn man den klassischen Rock'n'Roll über sich selber hinaus entwickelt in Richtung Jazz. Man könnte sogar sagen, irgendwo, wenn der Miles Davis den Ball aufgeschlagen hat oder die Wuchtel aufgelegt hat, dann haben es die Engländer zurückgeschlagen mit ihrer Interpretation, was sozusagen das Bindeglied zwischen Rock und Jazz sein könnte. Und natürlich insgesamt auch der E-Musik, wenn man sozusagen also quasi das Orchestrale dazu nimmt, dann ist die Quintessenz davon eben der Progressive Rock, also der anspruchsvollere Rock, der mehr tut, als nur zu unterhalten und zum Tanzen anzuregen, sondern eben auch eine Geschichte erzählen möchte.
Okay, also ihr hättet vielleicht 3 Charakteristika dazuzufügen, ja, die jetzt nicht allgemein gültig sind, aber meistens zutreffen. Das eine ist, dass die Musik sehr dicht ist, ja, nicht immer, aber meistens dicht im Sinne von viele Instrumente und die sind alle sehr virtuos auf ihren Instrumenten. Das zweite ist, dass eigentlich fast immer Synthesizer, vulgo Keyboards dabei sind. Ich kenne eigentlich keine Band auch heute, die nicht Synthesizer einsetzen würde. Und das dritte ist, es trifft auch nicht immer zu, aber es ist auch meistens so, dass die Stücke sehr, sehr lang sind. Ja. Begrenzt durch die Länge einer Plattenseite, klarerweise. Ja. Aber meistens sehr, sehr lang. Und dass die, vielleicht jetzt noch als vierten Punkt, das kommt auch oft vor, die Themen in den Songs sind meistens ein bisschen Fantasy, mystisch, historisch, ja, so, das kommt alles ein bisschen zusammen, ja. Ich meine, wenn man jetzt auf unsere Liste zum Beispiel schaut, Demons and Wizards, Uriah Heep, zu dem kommen wir dann noch, ja. Oder auch die Cover-Gestaltung, ja. Giant,
müsste ich sagen. Gentle Giant, ja, das passt schon, ja.
Octopus, ja, oder wieder die von dir schon erwähnten Covers vom, wie hat der Kasten von Yes?
Roger Dean.
Roger Dean, ja. Das meistens erkennt man doch eine Progrock-Platte schon am Cover.
Ich bin
aus den 70er Jahren.
Ich bin voll bei dir. Dazu vielleicht 2 Ergänzungen. Das eine ist, dass das ja auch ein bisschen die Zeit war, wo der Tolkien mit seinem Hobbit und den Herr der Ringe voll aufgeschlagen ist. Ich habe es ja, du hast es sicher auch als Buch gelesen in der Zeit.
Nein.
Hast du nicht? Also ich hab mich damals nicht nur durch den Hobbit, sondern auch durch sämtliche Lord of the Rings durchgearbeitet. Das hat dann auch schon gereicht, den Silmarillion habe ich mir nicht mehr gegeben, da war es dann schon ein bisschen zu episch und zu langatmig, aber das war damals ja eine riesige Welle, da ist ja sozusagen die erste große Mystikwelle, zumindest ist in meiner Wahrnehmung als sehr junger Bub aufgeschlagen, gerade in der westlichen Welt. Und wie du richtig sagst, finden sich diese Tolkien-artigen Elemente oder überhaupt diese Mystery-artigen, Fantasy-artigen Elemente ganz stark in der Musik und überhaupt in der gesamten modernen Kunst damals. Und zu dem Thema, dass die Musikstücke sehr lang sind, vielleicht ein kleines Bonmot am Rande, Caravan, speziell von den schon besprochenen Platten, gibt es inzwischen leider Gottes nur auf CD, dann Remastered Versions, die doppelt so lang wie die LPs sind, und zwar einfach deswegen, weil Caravan bewusst damals in der Zeit, wo sie ihre großen Sachen aufgenommen haben, haben sie für die Platte dann die bereits eingespülten Versionen noch einmal gekürzt. Und die Hälfte der Titel, die sie sich eigentlich aus der Session heraus für die Platte gedacht hätten, haben sie dann weggeschmissen, weil sie keinen Vertrag für Doppel-LPs gekriegt hätten. Und das kommt jetzt alles, jetzt wo man es wieder aufarbeitet, das Zeitalter der Aufarbeitung der Musik aus dem vorigen Jahrhundert, Gott sei Dank, sage ich einmal, kommt das raus. Und ich beim ersten Reinhören kann ich nur sagen, ich glaube, ich werde mir speziell von den beiden genannten Platten von Caravan auch die CDs kaufen müssen, wo dann sozusagen quasi die doppelte Musik drauf ist, weil das alles großartig ist. Also die hatten das Problem, dass sie die Sachen, die sie gemacht haben, kürzen mussten und die Hälfte der Titel weggeschmissen haben. Und das waren nicht die schlechtesten, die sie weggeschmissen haben.
Womit wir jetzt auf die Nische gestoßen sind, in der CDs überleben werden. Die gesammelten Studioaufnahmen von und die gesammelten Master sowieso und die gesammelten, keine Ahnung was, ja, wenn du das auf Platte nicht bringst, das geht sich platzmäßig einfach nicht aus. Und dafür ist ja das Billigmedium CD super.
Ich bin voll bei dir, wobei ich sage, möglicherweise sind 80-90% dessen, was da jetzt sozusagen auf den Markt geschmissen wird, zumindest ist für mich zu vergessen.
Das ist für jeden zu vergessen. Das ist ja nur die Zielgruppe für all diese Monsterboxen, so wie das Caravan, was ich gerade gelesen habe zuerst. Es sind ja wirklich nur wenige Fans und deswegen gibt es halt auch dann nur 2500 Exemplare. Aber stell dir vor, du kaufst jetzt eine Box mit 37 CDs. Wann hörst du dir denn das an? Und hörst du dir das im Leben jemals ein zweites Mal an? Wahrscheinlich nicht.
Na gut, den Vorwurf macht dann meine liebe Frau auch ständig.
Ja, aber du hast es dann nur zu Hause stehen als Sammelleidenschaft.
Ja, ich meine, also mir fällt da sofort der heute schon genannte und vielgeliebte Miles Davis ein, wo ja genau das bis zum Exzess teilweise betrieben wird, dass die damaligen Sessions, die dann in ganz anderen Zusammenhängen auf diversesten klassischen Platten gelandet sind, heute wieder aufgerollt werden oder wurden, muss man inzwischen ja schon sagen, und dann sessiontechnisch sozusagen zusammengestellt wurden. Ob das jetzt die In a Silent Way Sessions waren oder die Bitches Brew Sessions oder die Cellador Sessions, die besonders schwierig zu kriegen sind und besonders toll sein sollen, ich kenne sie nicht, aber die bekannten genannten, zum Beispiel die Bitches Brew oder In a Silent Way Sessions oder die Jack Johnson Sessions, wenn man sich da durchhört, dann kann ich nur sagen, da ist keine einzige Aufnahme, die jetzt auf diesen dicken CD-Monstern erschienen ist, ist wirklich verzichtbar. Also wenn man das schätzt, die Musik, dann muss man sagen, es ist jeder neuen.
Ja, aber weil du jetzt gerade zur Zielgruppe Miles Davis gehörst.
Wahrscheinlich.
Derjenige, der zur Zielgruppe Caravan gehört, der wird sagen, diese 37 CD und DVD-Punkt muss ich unbedingt haben, weil das ist unverzichtbar, die Musik. Also,
du hast recht, ja. Pass auf, lass uns nicht zu weit abschweichen, vielleicht ein Abschlusssatz zu Yes. Die haben 1983 nochmal ein ganz, ganz großes Werk rausgebracht, mit dem lustigen Titel 90125.
Ja, was ist an dem Album toll?
Also für mich ist die gesamte Platte super spannend und der Titel, der zu einem Hit wurde, Owner of a Lonely Heart, den schätze ich bis heute.
Aha, okay, gut, da sage ich jetzt nichts dazu.
Oh ja, bitte, sag was! Es ist ja schön, wenn wir uns da ein bisschen kontroversiell unterhalten. Also offensichtlich reicht da raus.
Ja, schreckliches Album. Ja.
Also ich suche es bereits wie wild und ich finde es nicht.
Ja, such weiter.
Na, lass uns da vielleicht gleich sofort überspringen zu der nächsten von mir ausgesuchten Band, weil da gilt nämlich Ähnliches. Auch die haben sozusagen mindestens zwei Schaffensperioden, wo sie sich eigentlich komplett neu erfunden haben. Es handelt sich um King Crimson und der Mastermind dahinter ist der geniale Robert Fripp an der Gitarre.
Green Crimson.
Du klingst ein bisschen ratlos.
Ja, weil ich gerade da Nebengeräusche habe von den Nebenräumen und das irritiert mich ein bisschen. Das hat mir, aber das die Ratlosigkeit mit King Crimson nicht zu tun. Nur es fehlt mir jetzt gerade The Court of the Crimson King ist auch eines meiner ältesten Alben, die ich zu Hause habe, die wahrscheinlich auch schon mehr kracht als Musik von sich gibt. Ist, glaube ich, ihr erstes Album gewesen.
Ist ihr erstes Album und wenn du
und
so willst,
war damals noch mit dem dann zu Amos, Lake & Palmer gewechselten Greg Lake.
Genau.
Gesagt.
Genau. Ja.
Und auch hier habe ich jetzt eine Empfehlung für dich, der gerade erschienene Complete 1969 Recordings, auch ein Boxset und zwar mit 20 CDs.
Ja, das
plus DVD, plus DVD Audio, plus 3 Blu-ray Audios, plus Blu-ray Disc, aber diesmal nur um 120 Euro.
Ja, das lasse ich schon alleine deswegen aus, ich kenne das alles, weil King Crimson bin ich echt Spezialist, glaube ich. Das lasse ich allein schon deswegen aus, weil es von King Crimson bis in die späten 2000er Jahre so viele spannende Sachen noch gegeben hat. Die sind dann live getourt mit ihrem grandiosen Namen, viel in Amerika, eigentlich quer durch den Erdball und haben einige sehr, sehr tolle Live-Aufnahmen gemacht. Ich möchte mich darüber heute nicht verbreitern, weil in ihren ersten Jahren hat so viel Großartiges gegeben. 1969 in The Court of the Kings and Crim ist wahrscheinlich die eigentliche definitive Antwort gewesen auf In a Silent Way oder auch das wahrscheinlich eine Überinterpretation, vielleicht haben sie es einfach
gemacht. Es ist eine Überinterpretation, ja. Es heißt übrigens nicht Kings and Crim, sondern Crimson King, aber du hast es nur versprochen.
Ich habe mich versprochen, ja.
Aber es ist von den heutigen Bands eine der ganz, ganz wenigen, die noch existieren. Also natürlich nicht mehr in der Besetzung. Aber die gehen immer noch auf Live-Tour.
Ja.
Und haben wir ja das letzte Mal wieder in Wien versäumt, weil wir uns überlegt haben, ob wir uns das antun, 2,5 Stunden in einem Live-Konzert bei King Crimson zu sein. Und ich muss gestehen, ich würde es mir auch nicht mehr antun wollen, wenn mir das zu anstrengend ist. Aber grundsätzlich tolle Musik.
Ja, also anders als du bereue ich es sehr, es nicht getan zu haben. Und wenn sich die Gelegenheit wieder ergibt, dann werde ich sie ergreifen. Vielleicht noch nachgeschossen schnell. Ich halte ihre Platten, die sie in den ersten 5 Jahren gemacht haben, bis 1974 in rascher Reihenfolge In the Court of the Crimson King, In the Wake of Poseidon, Lizard, Islands, Lux Tongues in Aspic, und Starless sind Bible Black, gefolgt dann von Red. Die zwei sind beide 1974 entstanden. Eigentlich alle für so gut, dass ich nicht wüsste, welche ich rausheben sollte. Und dann gab es eben 5 Jahre später ungefähr, eigentlich 6 oder 7, 1981, die komplette Neuerfindung mit Disziplin, wo der Robert Fripp dann ganz neue Leute um sich geschart hat. Der hat ja ständig mit wirklich kongenialen Musikern gearbeitet und die sind sich so wie Keith Richards und Mick Jagger ständig in die Haare geraten oder John Lennon und Paul McCartney. Und der hat aber wirklich oft dann sozusagen Mannschaft getauscht und mit dieser neuen Mannschaft hat er dann 1981 wirklich eine ganz neue, sehr, wie soll ich sagen, sehr eigenständige, aber doch ein bisschen Electronic Music mit einbeziehende Richtung eingeschlagen. 82 ist dann Beat gefolgt und 84 Three of a Perfect Pair. Für mich alles tolle Platten, die alle diesem Prinzip untergeordnet sind. Schwarze Musik, jetzt nicht im Sinne von Black People, sondern schwarz im Sinne von sozusagen quasi die Depressivität, die in dieser Zeit auch in Großbritannien geherrscht hat aufgrund der wirtschaftlichen Lage, eigentlich sehr, sehr gut ausdrückend. Also tolle, tolle Geschichte, gefällt mir bis heute sehr gut.
Mhm, so ist es. Man kann, glaube ich, jegliche Live-Aufnahme von King Crimson heute auch noch hören. Das ist alles toll. Es ist zwar anstrengend, das ist so. Und du wirst wahrscheinlich nicht mehr als 2 Stunden King Crimson in einem hören können. Aber die haben es immer noch drauf.
Mhm. Von den Live-Platten hättest du eine, die dir ins Auge sticht? Die du
Nein, gar nicht. Mhm.
Ich also glaub, ich schon. Ich würde auch ja? Den Jahr 2001 Vroom Vroom empfehlen.
So. Kenne ich nicht, ja.
Ja.
Gut. King Crimson. Was haben wir noch?
Naja, die nächsten Giganten.
Die Frage ist, ob wir die nächsten Giganten auf die nächste Folge verschieben sollten. Wir sind schon wieder.
Ja.
Ich glaube, wir haben noch einige da in der Liste und ich habe da noch die eine oder andere Ergänzung, die ich vielleicht doch noch erwähnen möchte.
Bin bei dir, ja. Wir sollten das verschieben, glaube ich. Ja. Vertagen wir uns, ja. Einverstanden.
Okay. Gut.
Gut, lieber Stefan, dann sage ich Tschüss dir und euch allen da draußen und hoffe, du sagst uns dein schönes Satzerl heute auch noch.
Mein schönes Satzerl, ja, wo wir zu hören sind, ja, auf unserer Sub-Homepage von letscast.fm. Alle Folgen zum Anhören, ich glaube auch zum Download, E-Mail schreiben, was auch immer, euer Herz begehrt. Dann weiters auf der Homepage von meinmusikpodcast.de. Und alle, die gerne Apple-Geräte benutzen, die haben uns auf Apple Podcasts. Und alle, die Spotify entweder mit oder ohne Abo hören, können auch auf Spotify uns hören. Der Vorteil bei Spotify ist, ohne dass ich jetzt für diese Plattform werbe, aber der Vorteil ist, dass wir auch hier auf eine Playlist posten können, die zu unserem Podcast passt. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal zur Folge Progrock Teil 2. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.